Ja, ich nehme Sie jetzt einfach mal mit nach Dänemark. Die Gitte Madsen, die wir aus dem ersten Buch ja vielleicht kennen, ist Halbdänin und arbeitet als Bestatterin in Marielist, einem wunderschönen Ort auf Falster in Dänemark. Und sie war gerade wieder in Deutschland, reist jetzt, ist mit der Fähre zurückgereist nach Marielist und geht gleich am ersten Abend mit einem Freund essen in einem Restaurant, in dem ich schon sehr oft gegessen habe auf Marielist. Das nennt sich Schuss. Der hat auch gleich eine Metzgerei nebenan. Und in diesem Restaurant sitzt sie nun mit ihrem Freund und unterhält sich auch darüber, warum sie vor einem Jahr nach Dänemark zurückgekommen ist. Ihr Vater ist vor 18 Jahren dort verschwunden. Und ein Grund war eben auch auszuwandern und sich auf die Spurensuche nach ihrem Vater zu begeben. Gut, wir sind jetzt alle im Restaurant. Edle Gerüche, guter Wein. Malte setzte sich wieder zu ihr. Während sie sich unterhielten, begann der Herr am Nachbartisch plötzlich laut nach Luft zu schnappen. Er griff sich an den Kragen und lockerte sein stark verschwitztes Hemd, während er immer wieder hustete. Die Gespräche an den Nachbartischen verstummten schlagartig. Alle Blicke waren auf den Mann gerichtet, der mittlerweile von einem starken Krampfanfall geschüttelt wurde und sich hilflos mit einer Hand an der Tischkante festhielt. Mit der anderen Hand griff er nach seinem Hals. Seine Frau sprang auf und fragte ihn panisch, was los sei. Dann schrie sie laut um Hilfe, denn ihr Mann war mitsamt seinem Teller zu Boden gegangen. Zappelnd und röchelnd lag er dort.
Und damit, so kann man sich vorstellen, sind wir schon mitten in der Geschichte, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, damit sind wir direkt schon beim ersten Mord. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen. Wir sind am Tisch, wo die Morde kreiert werden, bei Sabine Schulze-Kronowa. Schön, dass ich mal wieder bei dir sein kann. Du hast ein neues Buch geschrieben.
Hallo Jenny, ja, ich freue mich auch, dass du bei mir sitzt. Genau, ich habe einen neuen Dänemark-Krimi geschrieben.
Als Frida Kronowa schreibst du ja dänische Krimis, dänische Schuld. Das ist der zweite Krimi in deiner Dänemark-Reihe, ne? Der kommt jetzt demnächst raus.
Genau, der kommt in 2 Wochen. Leider wegen Corona etwas verschoben. Eigentlich war das Erscheinungsdatum Ende Mai und das wäre ein bisschen verpufft, da alles zu war, vor allem die Buchhandlung.
Wobei ja viele Buchhändler schon gesagt haben, die waren die Krisengewinner, weil die Leute trotzdem gelesen haben. Aber Verlage sind da ja vielleicht manchmal ein bisschen vorsichtiger, ne?
Ja, die Verlage haben eigentlich gesagt, der Buchmarkt sei kurzfristig eingebrochen, denn vor allem die ganzen Vorbestellungen sind wirklich zurückgenommen worden. Alles, was so an neuen Büchern auf den Markt kommen sollte und dann nicht verkauft werden konnte, das haben die storniert. Und das hat die Verlage getroffen.
Und deswegen haben die Leute keine neuen Bücher gelesen, sondern ständig die Pest von Camus und die Klassiker, die sie schon immer mal lesen wollten. Aber das ist ja dann jetzt einfach auch dein Moment. Also das Buch darf endlich erscheinen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen das Setting erklären. Es ist ja der zweite Teil und es geht immer um die Ermittlerin Gitte Madsen. Die ist Bestatterin, ne?
Genau, die Gitte Madsen ist Bestatterin und ja, sie ermittelt zu Missfallen des Kommissars Ole, der eigentlich in die Köbing in der nächstgrößeren Stadt sitzt und jetzt immer in das kleine Dorf muss, weil diese Gitte doch den einen oder anderen Mordfall oder das eine oder andere Mordopfer findet. Also beim ersten trifft sie ihn auf der Fähre während der Überfahrt und hat das Mordopfer, den jungen Mann, den sie dann später auf ihrer Terrasse liegen hat. Jetzt beim zweiten Mal ist es im Restaurant im Marielist, wo ihr der Tod begegnet. Und Ole ermittelt natürlich, aber Gitte lässt die Finger nicht davon. Und als Bestatterin kommt sie ja nun auch an die eine oder andere Leiche heran und auch an die Angehörigen vor allem und kann dort gut ermitteln.
Ist es so, dass die beiden Bücher aufeinander aufbauen oder ist jedes abgeschlossen?
Jedes ist abgeschlossen. Man muss nicht zwangsläufig das erste lesen, um das zweite zu verstehen. Aber es ist natürlich schön, weil das Publikum uns immer wieder begegnet. Und da möchte man vielleicht so gleich zu Anfang wissen, wie die sich begegnen, wie Ole und Gitte sich kennenlernen und so weiter.
Du hast es gerade in der Leseprobe schon so ein bisschen angedeutet. Es geht offensichtlich doch auch um die Geschichte von der Gitte, um die Familiengeschichte. Sie sucht nach ihrem Vater.
Genau, das ist so ein Faden, der im Hintergrund läuft. Der Madsen ist uns im ersten Buch schon begegnet. Und das ist auch eine Recherche, die sie immer nebenbei betreibt und in der sie natürlich auch weiter vorankommt.
Also das ist dann schon so ein bisschen wie zum Beispiel bei den Büchern von Jussi Adler-Olsen, wo ja auch die Charaktere immer so ein bisschen mehr von sich preisgeben, dass wir auch ein bisschen mehr von der Gitte erfahren.
Ja, natürlich. Und wir wollen das Publikum binden.
Ist das denn so ein bisschen, wenn das eine Bestatterin ist, die ermittelt, so ein bisschen Miss Marple-mäßig?
Nein, eigentlich gar nicht. Also Gitte ist eher eine junge Frau, eine hübsche Frau, sehr lebenslustig, munter. die ein paar Altlasten da mit sich trägt. Aber sie ist ein ganz anderer Typ als Miss Marple. Auch, ich würde auch sagen, weniger skurril. Ich mag Miss Marple sehr, sehr gerne, aber Gitte ist auf anderem Fuß unterwegs.
Aber sie hat Pech. Die Morde passieren irgendwie entweder vor ihrer Tür oder am Tisch nebenan.
Nun ja, der Journalist vor Ort, Nils Jansen, findet, sie hat ungemeines Glück. Sie ist immer nah dran und ein wunderbarer Informant.
Ah, und mit dem ist sie auch knickknack oder einfach so befreundet?
Nee, mit dem ist sie befreundet. Also Nils ist tatsächlich etwas skurril, und aber er treibt sich immer in Gittes Umfeld herum und ist auf der Suche nach Informationen und hechelt, was er veröffentlichen darf.
Sagen wir mal so, für Leute, die deine Krimis noch nicht kennen, auf einer Skala von 1 bis 10 Blut- und Gänsehautfaktor deiner Bücher. Kannst du es mal beschreiben?
Also mir ist eigentlich Humor wichtiger und ein bisschen Gemütlichkeit. Also das ist ja auch der Sinn von Urlaubskrimis. Wir wollen die Leute nicht am Strand zu Schock erfrieren lassen. Ich mag das mehr, wenn die Menschen sich die Bilder im Kopf erschaffen. Also bluttriefend, Auge raus, Arm ab gibt's bei mir nicht. Dafür aber hoffentlich viel Humor und auch viel Zwischenmenschliches.
Und es ist ja auch dieses Setting, ne? Das ist, glaube ich, einfach das Geheimnis von jedem regionalen Krimi, dass man irgendwie auch so ein bisschen Urlaubsatmosphäre hat, wenn man zum Beispiel schon mal in Dänemark war, dass man da so ein bisschen Strandluft mitvermittelt bekommt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer erstaunt, wie viele Leute tatsächlich auch Marielis kennen und dann auch bei den Lesungen verträumte Augen kriegen und sagen, ja, genau so ist das da. Und man spürt den Sand und die Tannennadeln, man riecht den Duft. Marielis hat so einen ganz eigenen Duft, der so zwischen Meer und Nadelholz liegt.
Und also seit wir das letzte Mal miteinander geredet haben, das war ja schon vor einem Jahr, ist es also jetzt das zweite Buch, was rauskommt von der Gitte. Du bist aber in der letzten Zeit echt fleißig gewesen, weil du hast sogar noch ein anderes Buch in den letzten 12 Monaten veröffentlicht, das dann aber nicht in Dänemark spielt, sondern im Münsterland, deiner eigentlichen Heimat, wo du ja auch, sagen wir mal, vom Setting beim Krimischreiben mit angefangen hast, ne?
Ja, ganz genau. Das ist auch eine Fortsetzung, dieses Edles Geblüt heißt es, beim KBV Verlag erschienen. Und das ist ein richtiger westfälischer Münsterland-Krimi mit den Figuren, die man sich im Münsterland vorstellt, mit dem Landgestüt, das ja im Warendorf als ja etwas starre Behörde immer noch existiert. Und mit einem Mord an einem Autoren, das hat sich mal eine Buchhändlerin gewünscht.
Ich musste ja schmunzeln, als ich das erste Mal gelesen habe, worum es da geht. Denn das Landgestüt, das hat ja in den letzten Jahren auch so ein paar Skandale mit sich gebracht. Kam das zeitgleich, der Skandal und die Geschichte um den Mord?
Nee, das kam ein bisschen verzögert. Ich glaube, angefangen habe ich mit dem Buch tatsächlich 2019. Da war ja schon fast abgeschlossen. Da waren die Fälle ja schon fast abgeschlossen. Und jetzt 2020 im Januar ist ja, glaube ich, auch alles beiseite gelegt worden. Also die sind nicht verurteilt worden oder unter einer Geldstrafe. Nee, das kam wirklich später. Aber ich habe natürlich nachgeforscht, was ist in Warendorf und was ist typisch, und kam dann auf diese Schlagzeilen und fand das ganz toll, das auch wenigstens anzudeuten.
Du kommst ja selbst eigentlich aus Mersch, gar nicht aus Warendorf. Musstest du dann nochmal in der Stadt Warendorf recherchieren, um da deinen Krimi schreiben zu können?
Ja, ich mache das immer mit meinem Mann zusammen. Dann trinken wir mal erst schön Kaffee irgendwo, gehen essen und waren dann auch im Landgestüt. Und ich hatte aber auch einen Informanten im Landgestüt, dessen Namen ich nicht nennen darf, der mir ganz viel auch hinter den Kulissen erzählt hat, auch von den Skandalen damals. Das war wunderbar. Ich konnte da vieles für verwerten.
Ja, und ich habe ja letzte Woche noch mit Herrn Hesse gesprochen von der Buchhandlung Ebbeke. In Warendorf ist das die Buchhandlung, und du lässt den Mord bei ihm vor der Haustür passieren.
Ganz genau. Ich habe extra ihn sogar angerufen und gefragt, ob seine Buchhändlerin in meinem Buch auftauchen möchte und ob ich eine fiktive nehme. Und er hat kurz überlegt und war dann hellauf begeistert.
Aber auch bei deinen Münsterland-Krimis ist es so, dass die nicht zu blutig sind. Es bleibt da beim gemütlichen Setting und beim eher so, boah, so ein bisschen Mord, aber ansonsten schöner Mord.
Ja, eher so skurrile Charaktere, netter Mord, genau. Und ja, wie gesagt, auch dieses Zwischenmenschliche, die Charaktere, die sind mir immer sehr wichtig, dass die ausgearbeitet sind, dass die lebensecht rüberkommen und dass der Nachbar von dem an sein könnte.
Wenn du jetzt in der letzten Zeit 2 Bücher veröffentlicht hast, das ist ja eigentlich so ein Moment, wo ein Autor sagt, yes, jetzt geht's richtig los. Und dann kam aber Corona, und da konnte man überhaupt keine Lesungen machen und da konnte man überhaupt nicht raus. Wie hast du diese Zeit denn erlebt?
Ja, das machte einen schon Corona, also ganz bestimmt. Ich war total geschockt. Ich hatte ja wirklich schon einige Lesungen, so ganz langsam kamen die ganzen Anfragen an und dann kam der Lockdown. Also Das ist nicht einfach und ich habe mich dann wirklich auch ein bisschen auf meinen anderen Job als Therapeutin konzentriert und habe richtig gemerkt, wie ich versucht habe, da die Arbeit am Laufen zu halten. Und ich glaube, man durfte nicht so viel drüber nachdenken. Also wenn man sich dann in so eine Grübelei reinbegab und in diesen Sog geriet, dann kam man wirklich schlecht drauf, ja.
Ist das denn so, wenn das jetzt so langsam nachlässt mit dem Lockdown und zumindest kleinere Veranstaltungen so langsam wieder möglich sind, heißt das denn, bei dir geht's jetzt auch los mit Promotion-Tour für 2 Bücher?
Also das spüre ich noch nicht, dass das so richtig losgeht. Ich habe jetzt gestern mal eine Mail bekommen, dass für das Edles Geblüht jetzt auch irgendwie in der Buchszene ein bisschen was berichtet wird. Was Ulstein jetzt so alles vorhat, weiß ich noch gar nicht genau. Ich glaube, das geht schon noch sehr langsam los. Ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich ahne, dass es zu langsam losgehen wird.
Ist es denn so, also du hast das Edle Geblüht bei einem kleineren Verlag veröffentlicht, die dänische Schuld, ein Dänemark-Krimi bei einem großen Verlag, bei Ulstein. Hast du das Gefühl, dass da bei so einem Ulstein-Verlag auf andere Art und Weise die Werbetrommel gerührt wird? Oder kommt das alles eher aus dir heraus, was passiert?
Nein, also das ist ganz klar. Wenn man einen großen Verlag hat, hat man ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Chancen. Die Bücher sind in Deutschland, Österreich, der Schweiz in den Buchhandlungen. Das ist ja diese Verfügbarkeit, die dafür sorgt, dass man höhere Verkaufszahlen hat. Das ist nicht gleich die Werbung, es ist einfach allein die Tatsache, dass die überall liegen. Während so ein Münsterland-Krimi oder von einem kleinen Verlag, der liegt nur an bestimmten Buchhandlungen und kann diese Verkaufszahlen natürlich nicht schaffen, ne? Und das können kleinere Verlage auch nicht durch mehr Werbung kompensieren, ne? Dafür ist das einfach auch zu teuer, Werbung zu machen. Und sie sind viel auf die Lesungen angewiesen. Also die kleineren Verlage sind viel, viel mehr auf Lesungen angewiesen als die großen.
Kannst du denn sagen, woran du mehr hängst? An dem dänischen Krimi und an dem dänischen Tod oder an dem Warendorfer Tod und dem, also Münsterland-Krimi?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Wenn ich in Marielist bin, dann bin ich immer ganz fasziniert und fühle mich da so unglaublich wohl, dass ich denke, Dänemark ist mir total nah. Aber wenn ich Lesungen mache, merke ich immer, dass ich total darin aufgehe, wenn ich die Münsterland-Krimis lese, dass ich das von dem Humor das einfach kenne, dass ich die Charaktere kenne. Und das macht mir, die Lesungen mit den Münsterland-Krimis machen mir mehr Spaß als die mit dem Dänemark-Buch. Aber grundsätzlich hänge ich, glaube ich, sehr an Dänemark.
Also das heißt, für die Lesung wünschst du dir, dass es bald hier wieder losgeht und sich alles wieder lockert und öffnet. Und ansonsten können wir nur Werbung machen, Bücher lesen, ne? Dänische Schuld und Edles Geblüht heißt quasi bei der Autorin, steht aber immer ein anderer Name drauf, ne? Beim Edlen Geblüht steht
Sabine Gronova und bei Dänische Schuld steht Frieda Gronova. Wenn ich eine Lesung mache, muss ich ganz genau aufpassen, welches Buch ich habe und welche Unterschrift ich darunter setze.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit den Büchern, dass viele die lesen und dass du bald wieder Lesungen machen kannst.
Ja, danke schön. Das wünsche ich uns uns Künstlern gesamt. Ne? Es geht ja auch um die Musiker, die Tänzer, alles Mögliche, ne? Die Schauspieler. Wir wollen alle, dass es wieder losgeht und das Publikum kann helfen. Ne?